Vielen Dank für den Lobpreis und die Hinführung zur Predigt. Vielen Dank. Was glaubst du? Habe ich mal über meine Predigt geschrieben. Ich hätte eigentlich auch drüber schreiben können, was glaube ich? Ich hätte aber auch drüber schreiben können, was glaubt ihr? Ich bin beim Du geblieben. Wie komme ich zu diesem Thema? In den Wochen um Weihnachten war ich in verschiedenen Kirchen. Ich war in der Christuskirche zur Heiligabendmette. Ich war kurz darauf in Laudenbach zur Eröffnung der Allianz Gebetswoche. Ich war beim Abendgottesdienst in der Bonhoeffer Kirche und natürlich bin ich auch hier sonntags. Und ja, da ist in mir die Frage groß geworden, es sind unterschiedliche Kirchen. Ach, in der katholischen Kirche war ich auch, da war so eine Lichterveranstaltung. Ne? Und der Besuch dieser verschiedenen Kirchen hat mich zur Frage gebracht, was glaubst du, was glauben eigentlich diese ganzen verschiedenen Kirchen und warum ist es notwendig, dass es diese verschiedenen Denominationen gibt? Ich möchte mit uns heute Morgen über den Glauben, über das, was wir glauben, nachdenken. Und dabei geht es mir weniger um die Intensität des Glaubens, also um die Stärke des Glaubens. Es geht mir vielmehr um die Inhalte. Ich finde die Frage so wichtig und interessant, dass ich sie uns eigentlich allen gerne heute Morgen stellen möchte. Glaube ist nicht nur eine Frage der Intensität, wie stark ist mein Glaube, sondern auch eine Frage der Inhalte, der Qualität. Es gibt ein Buch von Peter Strauch, das ist schon ein bisschen älter, und in diesem Buch, das heißt Entdeckungen in der Einsamkeit, hat Peter Strauch in vielen Gemeinden eine Diskrepanz festgestellt. Er sagt, die Bandbreite der Menschen da in den Gemeinden, die ist sehr weit. Da gibt es auf der einen Seite gibt es Menschen, die haben theologisch fundierte Kenntnisse, aber sie leben ohne innere geistliche Kraft. Die können alles abrufen, sind wandelnde biblische Lexika, aber dieser Glaube, der lebt nicht. Und auf der anderen Seite dieses Spektrums gibt es Menschen, bei denen ist die geistliche Wirklichkeit irgendwie verzerrt. Die leben in einer Scheinwelt. Ich umschreibe das mal mit Schwärmen, das ist so eine Schwärmerei. Die stehen morgens auf und sagen, toll, das Bett war weich, das hat Gott gemacht, und der Teppich, ich habe keine kalten Füße, das hat Gott gemacht. Das sind irgendwie so die beiden Extreme, die wir in den Gemeinden finden. Wobei es natürlich eine ganz, ganz breite Skala von Menschen gibt, die dazwischen liegen. Ich habe diese beiden Extreme auch nur genannt, um uns den Bogen einmal abzustecken, und jeder mag sehen, wo er sich selbst in diesem Fächer, in diesem Bogen einordnet. Sicher ist mir geworden, dass der wahre Glaube weder auf der einen Seite verortet ist, noch auf der anderen Seite. Ich habe einen Text gefunden in Epheser 4, den möchte ich uns als Einleitung mal vorlesen. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allem ist der eine Gott, der Vater von allem, der durch alle und in allen wirkt. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde herabgestiegen sein. Der zu uns herabstieg, ist auch der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt hat. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausgerüstet und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Es baut sich auf in Liebe. Christus sagt zu seinen Jüngern: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist also ein Merkmal genannt, an dem man den Glauben erkennen kann. Zumindest steht es so in der Bibel, ne? Wenn ich nun das Superlativ in diesem Vers mit der christlichen Realität vergleiche, da drängt sich mir spontan die Feststellung auf: Irgendwas stimmt hier nicht. Entweder die Verheißung ist übertrieben oder mit dem Glauben stimmt es nicht. Da ich Gottes Wort jedoch ernst nehme und Gottes Wort als Grundlage meines Christseins betrachte, muss ich mir selbst gegenüber leider eingestehen, dass es mit dem Glauben manchmal im Argen liegt. Bei mir strömen nicht immer Ströme lebendigen Wassers. Und ich glaube, wenn ihr euch ehrlich fragt und prüft, dann stellt ihr da auch manchmal Defizite fest. Aber ich möchte ganz klar sagen, wenn die Bibel solche Aussagen macht, wenn die Bibel solche Verse hat, dann sind die nicht nur einfach da, weil sie schön klingen und uns vielleicht in schwierigen Situationen Mut machen, sondern dann sind es eigentlich Aussagen, die wir ernst nehmen sollen und die für uns auch als eine Überprüfung unserer eigenen Situation dastehen. Es ist keine Übertreibung und keine leere Phrase, sondern vielleicht ein Prüfstein in unserem Leben. Wenn Jesus diese überströmende Fülle als Folge des richtigen Glaubens zusagt, dann ist das auch so. Wer an mich glaubt, so weit, so gut. Doch dann kommt die Einschränkung, wie die Schrift es sagt. Es werden also gewisse Anforderungen an den Glauben gestellt. Ein wesentliches Kennzeichen der verschiedenen Denominationen oder Bekenntnisse sind die subtilen Unterschiede in den Glaubensschwerpunkten. Fragst du Menschen aus den unterschiedlichen kirchlichen Gruppen nach Inhalten und Schwerpunkten ihres Glaubens, wirst du überrascht sein, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen. Ich möchte mal die Probe aufs Exempel machen. Ich habe ja ein Mikrofon, mit dem ich beweglich bin. Ich frage mal ganz einfach: Was glaubst du?
Ich glaube an Jesus Christus als meinen persönlichen.
Danke. Und du? Du überlegst noch, prima. Noch jemand, der an was glaubt? Ich gehe mal darüber. Patrick, an was glaubst du?
Ja.
Ja, okay. Das war's bisher. Super, prima. Ich frage mal Ruben.
Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist.
Okay. Und an was glaubst du?
Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und dass ich durch ihn das ewige Leben habe.
Super. Darf ich dich auch fragen, an was du glaubst?
Ich glaube an Gott, unser Herr. Der hat uns wirklich alles gegeben für uns.
Vielen Dank. Ist doch interessant, wenn man die Frage stellt, man muss erst mal überlegen, ne, bis man da auf die richtigen Worte kommt. Und es war sehr vielfältig. Jeder hat einen anderen Aspekt genommen. Es gibt also viele Aspekte des Glaubens. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man diese verschiedenen Aspekte versucht, in einen Zusammenhang zu bringen und dass man vielleicht daraus auch etwas entwickelt, von dem man sagen kann: Daran glaube ich. Unser Text in Epheser 4, den ich vorhin vorgelesen habe, spricht von einem Glauben. Er spricht nicht von möglichen Glauben oder vom Glauben A, Alternative B und Alternative C, dieser Text spricht von einem Glauben. Und ich denke, wir tun gut daran, unseren Glauben zu definieren, eine gemeinsame Basis zu finden. Es gilt, eine Reihe von Glaubensinhalten zu finden, die uns gemeinsamen Halt und Orientierung geben. Wachstum im Glauben in seiner Intensität ist dann möglich, wenn dieser Glaube in seinen Grundlagen definiert ist. Du kannst nur dann im Glauben wachsen, wenn du weißt, woran du glaubst. Ich will versuchen, die Antworten, die ich jetzt vorhin bekommen habe und vielleicht noch ein bisschen mehr, was ich mir vorher schon überlegt habe, zu sortieren und vielleicht ein bisschen zu ergänzen. Und ihr werdet feststellen, dass es überhaupt keine theologische Schwerstarbeit ist und von jedem leicht nachvollzogen werden kann. Selbstverständlich glauben wir an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge, von dem die Bibel sagt, dass er von Anfang an war und dass alles aus ihm wurde. Gott mit seinen Namen Jahwe, Elohim und Adonai. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, dann ist Jesus Christus genannt worden, selbstverständlich. Der christliche Glaube steckt ja schon in der Bezeichnung christlicher Glaube drin, hat seine Einzigartigkeit in der Gestalt Jesu Christus. Jesus ist das Zentrum und die Mitte unseres Glaubens und dennoch ist Jesus eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Erst durch Jesus gewinnt unser Glaube Inhalt und Konturen. In Hebräer 12, Vers 2 können wir lesen, wir sehen auf Jesus, den Begründer und Vollender des Glaubens. Und weil Jesus diese entscheidende Rolle zufällt, müssen wir ihn und auch seine Bedeutung etwas genauer definieren. Jesus ist Gottes eingeborener Sohn. Er ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist unser Herr und Heiland. Schon seine Menschwerdung muss festgehalten werden. Er wurde geboren von einer Jungfrau, von Maria, einen Vater im biologischen, im menschlichen Sinne gibt es nicht. Maria empfing ihn vom Heiligen Geist. Sein ganzes irdisches Leben stand unter einem definierten Auftrag. Er hat es freiwillig auf sich genommen, wegen unserer Sünden zu leiden und zu sterben. Er wurde für unsere Sünden gekreuzigt und begraben. Und dann das Wunder, nach 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten und nach einer kurzen Zeit mit seinen Jüngern zum Himmel aufgefahren. Und dort hat er seinen Platz beim Vater. Er sitzt dort zu seiner Rechten. Eine Textstelle, die dies auf wunderbare Weise zusammenfasst, finden wir in Philipper 2. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Es ist für unseren Glauben von grundlegender Bedeutung, alle diese Aspekte unseres Herrn Jesus Christus zu sehen. Zu groß wäre die Gefahr, ihm nicht den gebührenden Rang zu geben. So wird Jesus von manchen zum Märtyrer gemacht oder zu einem guten Menschen. Manche sagen, er ist ein Prophet. Andere wiederum sagen sogar, er ist ein Versager. Er hat es ja nicht geschafft, was er eigentlich wollte, als Messias das Volk zu befreien. Er ist am Kreuz gestorben. Und es wird ihm von vielen, die ihm eigentlich zustehende Ehre als Messias und Heiland verwehrt. Ohne diesen Jesus, den auferstandenen, siegreichen Jesus, könnten wir unser Christsein an den Nagel hängen. Wir wären vielleicht allenfalls gute Menschen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Unser Gottesbild kennt einen dreieinigen Gott. Neben dem Vater und dem Sohn ist da der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft im Leben eines Christen, so wie der Sprit, der Treibstoff, den wir brauchen, um unser Leben als Christen zu leben. Was wären die Jünger nach Christi Himmelfahrt gewesen ohne den Heiligen Geist? Ein eingeschüchtertes Häuflein Menschen, welches sein Ideal verloren hat. In Johannes 16 hat Jesus den Heiligen Geist den Beistand genannt, den er seiner Gemeinde und seinen Jüngern senden wollte. Er ist es, der uns überhaupt fähig macht, Gott und sein Wirken zu erkennen. All unser Tun und Handeln als wiedergeborene Christen kommt durch den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Mit der Beschreibung des dreieinigen Gottes ist jedoch unser Glaube noch nicht vollkommen ausgefüllt. Es sind noch einige wichtige Aspekte, die für unser Leben als Christen wichtig sind und die auch von Jesus so gewollt sind. Der Glaube an Gott, so persönlich er einerseits auch ist, vereinigt Menschen aller Nationen, Rassen und Völker. Glaube, eine persönliche Sache, aber auch auf der anderen Seite eine verbindende Kraft über die Grenzen von Völkern, Ländern und Nationen hinweg. Die unterschiedlichsten Charaktere und Temperamente, junge und alte, werden durch das Band der Liebe und des Glaubens vereint. Als Jesus Simon den Beinamen Petrus, Fels, gab, zeigte er das Bild der Gemeinde als Bauwerk, dass er auf diesen Felsen, auf diesen Petrus bauen wollte. Jeder hat seinen Platz und seine Aufgabe in diesem Organismus. Verschiedene Gaben unter dem Haupt Jesus Christus formen die Einzigartigkeit der Gemeinde. Jesus spricht zwar den Einzelnen persönlich an, aber nur, um ihn in seine Herde und in seine Gemeinde zu führen. Die Akzeptanz der Gemeinschaft der Gläubigen als eine Manifestation des Reiches Gottes ist unabdingbar. Du kannst nicht sagen, ich habe eine Beziehung zu Jesus, aber jetzt gehe ich in den Dschungel, dass keine Anfechtung mehr auf mich zukommt. Lass die Welt gute Menschen sein. Das geht nicht. Du bist als Christ in die Welt gestellt und du hast eine Aufgabe in dieser Welt. Du hast eine Aufgabe in der Gemeinde, in die dich Jesus hineingestellt hat. Kein Einzelkämpfer. Gemeinsam sind wir stark. Wer Menschen für Jesus gewinnen will, der muss sie auch gleichzeitig für den Leib Jesu gewinnen wollen. Über die wohldurchdachte Ordnung und über das Wesen der Gemeinde zu sprechen, das wäre eine eigenständige Predigt. Das ist ein so erfüllendes Thema, dass es den Rahmen jetzt hier sprengen würde, darauf nur kurz einzugehen. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, hier könnte auch Gemeinde stehen, umschrieben als die Gemeinschaft der Heiligen. Nun sind die Heiligen nicht die, die im katholischen Kalender stehen, für jeden Tag einer oder manchmal auch mehrere, sondern die Heiligen, das sind wir. Wir sind durch das Annehmen von Jesus Christus heilig geworden und wir dürfen uns zu dem Kreis der Erlauchten, der Heiligen zählen. Ein letzter Punkt wäre noch zu betrachten. Was ist denn eigentlich der Sinn dieser Beziehungskiste Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gemeinde? Warum das alles? Geht es darum, dass wir einen Lebensinhalt bekommen, ein Ideal zum Hochschauen? Die Gemeinde quasi als Schutzgemeinschaft im Trubel des Alltags? Irgendwie spielt das natürlich sicher alles eine Rolle. Aber Gottes Heilsplan geht viel weiter. Wo wir in Stücken denken, ist Gottes Plan vollkommen. Über all dem göttlichen Tun stehen die Worte Liebe und Versöhnung. Jesus starb für uns am Kreuz, dass wir Frieden mit Gott haben können. Dass der alte Zustand wie im Paradies wiederhergestellt werden kann. Siehe die Stätte Gottes bei den Menschen, lesen wir in Offenbarung 21. Gott will, dass wir in Ewigkeit für immer Gemeinschaft mit ihm haben. Deshalb werden die Toten auferstehen. Mit dem Sterben ist noch nicht Schluss. Und jeder wird gemäß seiner Entscheidung für oder gegen Gott für ewig Gemeinschaft mit ihm haben oder er wird für ewig von ihm getrennt sein. Es gibt Vergebung der Sünden, sonst wäre Jesu Sterben am Kreuz sinnlos gewesen. Es gibt die Auferstehung der Toten und es gibt ewiges Leben. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und darunter kann man auch getrost ein Amen sprechen. Ich finde, diese wenigen Sätze, die bilden ab, was wir Christen glauben. Da braucht man gar nichts hinzuzufügen. Man darf aber nichts wegnehmen. Denn wenn ich davon etwas wegnehme, dann ist der Glaube nicht vollständig. Dann fehlt irgendetwas. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man diese einzelnen Glaubensinhalte in eine sinnvolle Beziehung bringen kann. Wie diese Beziehungskiste zwischen Gott und uns eigentlich funktioniert. Und ich habe ein Bild entwickeln können. Das möchte ich euch zeigen. Wir sehen in der Mitte Gott, Jesus und den Heiligen Geist. Und zwischen all denen ist ein Pfeil, der in beide Richtungen zeigt. Das heißt also, es gibt eine Beziehung zwischen Jesus und Gott. Es gibt eine Beziehung zwischen Jesus und dem Geist. Und Gott über Jesus und der Heilige Geist, das ist eine Ebene, ist eine Verbindung da. Dann haben wir unten die Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch über Pfeile, die in zwei Richtungen gehen. Einmal mit Gott verbunden, einmal mit Jesus verbunden und mit dem Heiligen Geist. Also da ist ein Regelkreis, der sich schließt. Und wo soll das Ganze hin? Natürlich nach oben. Wir wollen ja alle ewiges Leben haben. So egoistisch dürfen wir denken. Und ihr seht, das ist ein Pfeil, der geht nur in eine Richtung. Denn wenn du ewiges Leben hast, da gibt es kein Zurück mehr. Wenn du auf ewig bei Gott bist, dann musst du nicht mehr zurück. Und der Weg zum ewigen Leben, der führt halt eben von der Gemeinde über die Beziehungen zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist nach oben. Das ist eigentlich der Sinn, warum wir glauben. Wenn das für uns kein Inhalt wäre, wenn wir das nicht wollten, wenn wir nicht nach oben wollten zu Gott, das ewige Leben mit Gott bräuchten wir nicht glauben. Na? Dann hätten wir so eine Hilfskrücke in unserem Leben, die aber unterm Strich sinnlos ist. Ja, Grundlage meiner Worte ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir haben es ja auch im Lobpreis schon gehört, in dem einen Lied. Es heißt apostolisches Glaubensbekenntnis, weil es auf einem Apostelkonzil schon vor vielen, vielen Jahren so formuliert wurde und eigentlich als die Grundlage des christlichen Glaubens ist. Und ich denke, es wird mit ganz kleinen Unterschieden auch in den allermeisten christlichen Kirchen so gesprochen. Die Katholiken, die machen aus der christlichen Kirche, machen sie die katholische Kirche. Aber das kann man so schon so freizügig übersetzt, dass damit die christliche Kirche gemeint ist. Also wir müssen mit einem Katholiken, mit einem aus der Bonhoeffer Pfarrei, mit einem aus der Christuskirche nicht über den Glauben streiten. Wir bekennen alle den gleichen Glauben und es ist sowas Tolles, dass wir diesen gleichen Glauben bekennen dürfen und wir sollten uns darüber freuen, sollten darüber austauschen, anstelle, dass wir darüber nachdenken, was trennt uns eigentlich, wo sind Kleinigkeiten in der Ausführung, die wir anders machen. Das ist so unwesentlich. Am Wesentlichen ist das, woran wir glauben, der Inhalt, das, was das Wesen unseres christlichen Glaubens ist. Dieses Glaubensbekenntnis ist kein baptistisches Bekenntnis. Es ist eine Basis, auf der alle Menschen, die an den auferstandenen Jesus glauben, zusammenfinden können. Es war für Paulus ein primäres Anliegen, die jungen wachsenden Gemeinden auf ein sicheres Fundament zu stellen. Einheit und Einigkeit in allen Fragen des Glaubens und der Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Deshalb auch die Betonung in den eingangs gelesenen Versen. Eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Und warum das Ganze? Ich habe es auf diesem Schema schon gezeigt. Wir wollen alle nach oben. Ich umschreibe das jetzt mal mit dem frommen Wort Wachstum. Wir wollen alle im Glauben wachsen. Wir wollen wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch allerlei Gelenke, wobei jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst dieser ganze Leib und baut sich auf in der Liebe. Tolles Bild, tolle Vision. Und wir können sie mit Leben erfüllen. Ich habe eingangs diesen Vers zitiert: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir waren am Freitagabend bei einem Freund zu Besuch. Und dieser Freund, der ist sehr stark gehandicapt durch Krankheiten. Er kann eigentlich seine Wohnung, sein Haus gar nicht verlassen. Und er ist darauf angewiesen, dass ihn Leute besuchen und er so überhaupt Kontakt zu anderen hat. Und immer wenn wir bei ihm sind, gehe ich so gesegnet wieder nach Hause, weil er trotz seiner Schwäche, trotz seiner Krankheit, trotz seiner schwierigen Situation mir immer etwas geben kann. Und zwar nicht, dass er mich zum Essen einlädt, sondern er gibt mir etwas, was mein Herz erfüllt. Und wir haben am Freitagabend über diese Fülle gesprochen. Und er sagte zu mir, er kann nicht verstehen, warum die Christen immer Gott bitten, tu das, tu das, tu das, tu das, tu das. Er sagte, die müssten eigentlich ihre Augen öffnen. Die müssten nur gucken. Es ist ein Riesenberg von Paketen. Da ist alles drin. Du musst nicht bitten, Jesus, mach das, Jesus, mach das. Du musst eher sagen, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du alles schon für mich bereit hast. Die Fülle ist da. Die Fülle ist da, wir müssen sie nur ergreifen. Wir müssen nicht Gott bitten, führe mir die Hand dahin, dass ich das Paket auch öffnen kann, sondern wir müssen einfach nur offene Augen haben und wir müssen zugreifen. Und dann wird diese Fülle, dieser Strom des lebendigen Wassers aus uns herausströmen. Und ich habe mir vorgenommen, ich für mich, dass ich Gott auf die Probe stellen will. Wie sieht es mit diesem Vers eigentlich in meinem Leben aus? Ich möchte diese Fülle in meinem Leben spüren und ich möchte, dass andere diese Fülle auch an mir wahrnehmen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr dieses Experiment mit mir gemeinsam macht. Dass ihr vielleicht auch sagt, Jesus, du hast die Fülle versprochen. Und du sagst, wenn ich an dich glaube, wie die Schrift es sagt, dann wird diese Fülle aus mir herausbrechen. Das ist kein Tröpfchen, die bricht aus mir heraus. Und wenn du das willst, dann kannst du sagen, Herr, lass mich dieses Wagnis mit dir eingehen. Amen.